Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Flüchtlinge müssen in Deutschland auf engstem Raum zusammenleben, in Sammelunterkünften. In Corona-Zeiten ist das ein Problem. Viele haben Angst, sich anzustecken. In Sachsen haben Flüchtlinge jetzt gegen ihre Unterbringung in Flüchtlingslagern geklagt. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Schön, dass Sie dabei sind. In Bayern haben sich schon über 1.100 Geflüchtete mit dem Coronavirus infiziert. 3 sind daran gestorben. In Nordrhein-Westfalen wurden 2 Unterkünfte wegen Corona unter Quarantäne gestellt. In Sachsen wollen sich Flüchtlinge damit nicht mehr abfinden und haben jetzt gegen ihre Unterbringung in Sammelunterkünften geklagt. Bastian Brandau weiß mehr.
There are people, 4, 5, 6 people in each room.
Yeah, yeah.
And they are saying that we need a distance of corona problem.
Ein Video gefilmt vor einer Erstaufnahmeeinrichtung bei Leipzig. Bis zu 6 Personen lebten hier in einem Raum. Die Möglichkeit, Distanzregelungen zum Schutz vor dem Coronavirus einzuhalten, sei nicht gegeben, beschwert sich dieser Mann. Sie seien wie Hühner in Käfigen eingesperrt.
Talk like a chicken in cage here.
You are afraid of corona, yeah.
We are afraid of corona and we are not living good here.
Angst vor Corona, aber auch Wut über die beengten Lebensbedingungen. Die Fragen im Video stellt Juliane Nagel. Sie ist Landtagsabgeordnete der Linken. Vor gut einer Woche hatte sie von der Demonstration einiger Bewohner gehört und war daraufhin zur Erstaufnahmeeinrichtung gefahren.
Und habe dort eine doch sehr aufgebrachte Stimmung erlebt. Die Bewohner haben mir erzählt, dass sie sehr leiden unter der Lebenssituation in Dölzig. Einerseits natürlich wegen Corona. Sie fühlen sich nicht ausreichend geschützt in der Erstaufnahmeeinrichtung. Aber es wurde auch stark Kritik geübt an den prinzipiellen Bedingungen in der Erstaufnahmeeinrichtung.
Bis vor einigen Wochen lebte auch François in dieser Asylunterkunft im Süden von Leipzig. Am Telefon berichtet er von den Erfahrungen dort.
The condition was really bad.
Die Bedingungen waren sehr schlecht. Es gab keine guten hygienischen Bedingungen. Alles war sehr eng mit den anderen Leuten. Ich hatte große Angst, mich anzustecken. Deshalb habe ich viele Nächte gar nicht geschlafen.
Because I was very worried.
Gemeinsam mit dem Sächsischen Flüchtlingsrat hat François vor dem Verwaltungsgericht gegen seine Unterbringung in einer Sammelunterkunft geklagt und hatte Erfolg. Das Gericht entschied, dass es unmöglich sei, in den sächsischen Sammelunterkünften den nötigen Abstand zu anderen Personen einzuhalten. François durfte ausziehen in eine Wohnung.
I feel much better since I moved out of the camp.
Ich fühle mich jetzt viel besser als im Lager. Die Umgebung hier ist in Ordnung. Ich fühle mich sicher vor dem Coronavirus.
Angela Müller vom Sächsischen Flüchtlingsrat hat die Klage von François und anderen Geflüchteten begleitet.
Die Antragsteller aus Dölzig und aus Schneeberg haben insbesondere bemängelt, dass sie sich eben aufgrund der Lage der Aufnahmeeinrichtung und der Struktur mit sehr vielen Menschen sanitäre Einrichtungen teilen müssen. Die Kantinen bzw. Räume, wo das Essen eingenommen wird, wird mit vielen verschiedenen Menschen geteilt, die eben nicht zum selben Hausstand gehören, sondern denen man weder verwandt noch verschwägert ist. Und dadurch kann natürlich kein umfassender Infektionsschutz gewährt werden, weil diese Abstandsregelung, die derzeit weiterhin besteht von 1,50 Meter, kann nicht eingehalten werden.
Die Beschlüsse der Verwaltungsgerichte sind nicht anfechtbar. Die verantwortliche Behörde, die Sächsische Landesdirektion, will dennoch dagegen vorgehen und hat in einem Fall beim Verwaltungsgericht Leipzig den Übergang in das Hauptsacheverfahren beantragt, teilt die Behörde auf Anfrage schriftlich mit.
Im Fall des Beschlusses des Verwaltungsgerichtes Leipzig hat der Betroffene in wesentlichen Punkten falsche Angaben gemacht. So gab der Betroffene unter anderem an, mit einer weiteren Person in einem circa 2x2 Meter großen Zimmer zu wohnen. Tatsächlich ist das Zimmer aber 13,57 Quadratmeter groß.
In der Diskussion um die Zimmergröße sieht Angela Müller vom Sächsischen Flüchtlingsrat eine Ablenkungs- und Verzögerungstaktik.
Nichtsdestotrotz die getroffene Entscheidung, dass nämlich der Infektionsschutz in den Gemeinschaftsräumen nicht eingehalten werden kann und die Personen ihr Recht auf Gesundheit nicht genießen können, daran sollte sich eigentlich nichts ändern, unserer Auffassung nach.
Alle 3 sächsischen Verwaltungsgerichte haben entschieden, dass größere Gruppen, die in Sammelunterkünften gemeinsam sanitäre Einrichtungen benutzen müssen, nicht als Lebensgemeinschaft definiert werden können. Weitere Klagen Geflüchteter sind in Sachsen anhängig. Vergangene Woche entschied auch das Verwaltungsgericht Münster im Sinne 2 Geflüchteter, die ihre Unterkunft verlassen durften. Ein Signal also auch über Sachsen hinaus, so sieht es Günter Burkhardt von Pro Asyl.
Wenn es deutlich ist, dass es zu Infektionsrisiko steigt Und wenn Gerichte entscheiden zugunsten des Einzelfalls, dann muss politisch gehandelt werden und das ist noch einmal gerichtlich bestätigt worden. Die Forderung, dass diese Massenunterkünfte gesundheitsgefährdend sind, die Menschen psychisch kaputt machen, wenn sie an die Wand starren, sich nichts tun dürfen, nichts raus dürfen. Ja, das ist ja schon lange von uns erhoben worden. Es verschärft sich nur aufgrund der Corona-Bedingungen.
Den Umzug in kleinere Wohnungen fordern die Geflüchteten in Leipzig, auch beim Besuch der Landtagsabgeordneten Juliane Nagel. Genau wie Pro Asyl unterstützt die Linke diese Forderung. Und auch die in Sachsen mitregierenden Grünen setzen sich für eine dezentrale Unterbringung ein. Das sächsische Innenministerium aber hat zuletzt immer wieder klargemacht, dass es trotz Corona-Infektionen und Gerichtsentscheidungen Flüchtlinge auch in Zukunft bis zu 2 Jahre in Sammelunterkünften unterbringen will. Weitere politische Konsequenzen will Innenminister Roland Wöller von der CDU nicht ziehen.
Die Konsequenzen sind bereits erfolgt. Das heißt, diejenigen sozusagen, die die Klagen auch angestrengt haben, da wird das umgesetzt, was beschlossen worden ist. Bei den anderen Fällen ist es nicht so. Wir strengen dort nochmal Änderungsbeschlüsse an. Das macht die zuständige Landesdirektion.
Das Innenministerium und die Landesdirektion, so sieht es Asylberaterin Angela Müller vom Flüchtlingsrat, spielten auf Zeit.
Das heißt also, die Landesdirektion versucht sich einen Weg offen zu halten für den Fall, dass eben die Infektionsschutzgesetze nicht mehr so stark greifen, wie aktuell es der Fall ist.
Und das könnte dann auch für François aus Kamerun bedeuten, dass er zurück müsste in eine Sammelunterkunft. Für ihn eine Horrorvorstellung.
Wenn ich dahin zurück müsste, vielleicht warten sie auf meinen Tod. Dieser Ort ist kein angemessener Ort zum Leben.
Angst vor dem Coronavirus. In Sachsen klagen Flüchtlinge gegen ihre Unterbringung in Sammelunterkünften, Bastian Brandau berichtete. Wie bewegt man sich in Corona-Zeiten am besten fort und vor allem am sichersten? Bus, U-Bahn und S-Bahn? Schwierig. Wie soll man da den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand wahren? Viele steigen wieder aufs Auto um, aber das sorgt für schlechte Luft. Das fürchten auch einige Stadtplaner in Berlin und haben jetzt im Eilverfahren neue Fahrradwege eingerichtet. Zunächst mal provisorisch, aber es könnte mehr daraus werden. Thilo Schmidt hat für uns recherchiert.
Kreuzberg, die Tschiner Straße. Eine Autospur wurde dieser Hauptverkehrsader genommen für einen provisorischen Radweg, der mit gelber Markierung von der Fahrbahn abgetrennt wurde.
Es ist mir wichtig zu betonen, dass wir das nicht sozusagen aus einer Vergrämungsstrategie machen, sondern wir machen es aus einer Förderungsstrategie für den Fahrradverkehr. Und die Flächenbedarfe sind einfach mal vorhanden.
Felix Weißbrich leitet seit bald 1,5 Jahren das Straßen- und Grünflächenamt des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Seit Beginn der Corona-Krise hat seine Behörde 12,5 Kilometer neue Radwege geschaffen. Über 20 sollen es noch werden, deutlich mehr als in den anderen Berliner Bezirken. Damit sind Konflikte vorprogrammiert.
Es ist einfach nicht denkbar, dass die urbane Mobilität in der näheren Zukunft ohne das Auto oder mit einer stark reduzierten Funktion des Autos stattfinden wird.
Sagt Volker Krane, Verkehrsvorstand des ADAC Berlin-Brandenburg.
Und wenn man jetzt diese Sondersituation dafür benutzt und man könnte auch sagen, ein bisschen missbraucht, um Fakten zu schaffen auf der Straße, dann ist das, glaube ich, in der Sache am Ende nicht dienlich.
Die sogenannten Pop-up-Radwege wären irgendwann allerdings ohnehin errichtet worden, sagt Amtsleiter Weißbrich.
Es gibt ein Mobilitätsgesetz in Berlin, das besteht seit 2018. Die Beschlussfassung im Abgeordnetenhaus hat demokratisch stattgefunden. Die Debatte ist erfolgt. Das ist das Wesen eines Rechtsstaates, das dann die Exekutive vollzieht. Das tun wir jetzt.
Die Gelegenheit war ja auch günstig. Mit der Corona-Krise wirkte Berlin wie leergefegt. Radfahrer, sagt Weißbrich, konnten auf den bescheidenen Berliner Radwegen die notwendigen Abstände trotzdem oft nicht einhalten. Die provisorischen Radwege würden auch dem Infektionsschutz dienen.
Etwas, was wir dauerhaft vorhatten, haben wir jetzt nur krisenbedingt durch die Pandemie zeitlich vorgezogen. Deshalb nennen wir sie temporäre Anlagen, temporär, bevor wir sie dann dauerhaft einrichten.
Gelbe Fahrbahnmarkierungen und Baustellenwarnbarken trennen die neuen Radwege vom Autoverkehr. Das war kostengünstig und schnell machbar. Und habe auch den Vorteil, sagt Weißbrich, dass man Fehler noch korrigieren könne. Planung unter laufendem Rad. Weißbrich beruft sich auf das Berliner Mobilitätsgesetz. Damit sollen Fuß-, Rad- und öffentlicher Nahverkehr gestärkt werden, zu Lasten des Autoverkehrs. Volker Krane vom ADAC hält dagegen.
Das Fahrrad ist aber nur eine Säule davon. Und der ÖPNV hat jetzt unter Corona-Bedingungen und auch absehbar ein Riesenproblem. Der ÖPNV ist insgesamt durch die Corona-Pandemie sehr in Frage gestellt. Und es wird eine Migrationsbewegung zurück zum Auto geben, teilweise aus hygienischen Gründen auch geben müssen. Und dem muss Rechnung getragen werden.
Die Straßenbahnlinie 8 auf dem Weg Richtung Osten. Fast leer ist sie. Normalerweise, also in Corona-freien Zeiten, ist hier kaum mehr ein Sitzplatz frei.
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth, Herzberge.
Der BVG, den Berliner Verkehrsbetrieben, entgehen seit dem Ausbruch des Coronavirus täglich 500.000 Euro Fahrgeldeinnahmen. Betriebsvorstand Rolf Erfurt.
Ich glaube, das Hauptaugenmerk muss auch jetzt darauf liegen, dass wir unsere Fahrgäste wieder gewinnen für den ÖPNV und ihnen auch zeigen, du bist sicher mit dem ÖPNV unterwegs. Nicht sicher im Sinne Betriebssicherheit, sondern dass man sich dort eben auch nicht ansteckt. Und jetzt müssen wir weiter an diesen Themen Hygienemaßnahmen arbeiten.
Unter normalen Umständen stehen Berlins Straßen kurz vor dem Kollaps. Und so wird es auch irgendwann wieder sein. Darum, so Betriebsvorstand Rolf Erfurt, werden die Berliner Verkehrsbetriebe darauf drängen, dass auch zugesagte Busspuren eingerichtet werden.
Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, was heißt diese Krise für die Verkehrswende. Wir sind aber der Meinung, dass diese Krise jetzt auch die Möglichkeit bietet, bestimmte Themen schnell voranzutreiben und statt vielleicht über Abwrackprämien für Kfz nachzudenken, wäre es, glaube ich, sinnvoll, in neue Busse zu investieren, die dann auch mit ökologisch sauberen Antrieben hier in Berlin fahren. Auch das ist Konjunkturpolitik.
Ein Neubeginn in der Krise? Nicht nur in Berlin, auch in Hamburg und Düsseldorf entstehen Pop-up-Radwege. Und die gesamte Innenstadt der belgischen Hauptstadt Brüssel wurde zur verkehrsberuhigten Zone. Tempo 20 und grundsätzlicher Vorrang für Fußgänger und Radfahrer.
Man muss auch probieren, wir machen hier was Neues und insofern gucken wir uns auch an, was andere Städte machen.
Sagt Jan Thomsen, der Sprecher der Verkehrssenatorin.
Wir haben über den Bundesrat, als die StVO-Novelle jetzt anstand, auch als Berlin versucht, sehr viele Verbesserungen reinzubringen. Eine Verbesserung wäre gewesen, dass wir in den Städten, wo jetzt im Augenblick Regelgeschwindigkeit 50 ist, dass wir Regelgeschwindigkeit 30 bekommen. Das ist nicht durchgedrungen, aber das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
Die Benchstraße in Friedrichshain ist abgesperrt. Auf dem Kopfsteinpflaster spielen Kinder. Nachbarschaftsinitiativen stellen Verkehrslotsen. Hier ist eine von mehreren temporären Spielstraßen entstanden. Auch etwas, das es ohne Corona nicht gäbe. Und auch etwas, das nach Corona Bestand haben könnte, sagt Felix Weißbrich, der Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes. Der übrigens Förster in Mecklenburg-Vorpommern war, bevor er nach Berlin kam.
Wir sind in Friedrichshain-Kreuzberg eins der in Europa am höchsten verdichtesten urbanen Gebiete. Und da merken wir, dass wir mit 2/3 momentan den Flächenbedarf für den individual motorisierten Verkehr berücksichtigen, sprich für das Auto. Und diese Flächenanspruchnahme ist vor dem Hintergrund der anderen Bedürfnisse, Grün, Spiel, Bewegung, Aufenthalt, Mobilität, anderer Verkehrsformen, einfach zu groß. Und deshalb müssen wir da Verkehrsräume neu aufteilen. Die Spielstraßen sind quasi ein taktisches Element, genau auszuprobieren, wie das sein kann, wie das aussehen kann.
Und wenn man den einen von diesem Raum etwas gibt, geht das eben nicht, ohne den anderen etwas wegzunehmen.
Berlin beschleunigt die Verkehrswende, damit mehr Menschen aufs Rad umsteigen. Der Bericht von Thilo Schmidt.